SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Im Saarland sind immer noch mehr Männer als Frauen berufstätig, aber der Frauenanteil steigt. Und zwischen den einzelnen Orten hier im Saarland gibt es gehörige Unterschiede. Teils sind die Männer noch deutlich in der Mehrheit. In anderen Städten ist es schon genau umgekehrt. Da sind die Frauen vorne bei der Beschäftigung. Mein Kollege Thomas Braun hat sich für uns durch die Daten der Arbeitsagentur gewühlt. Thomas, die Frage direkt mal als erstes. In welchen Städten ist das denn so, dass die Frauen in der Mehrheit sind, die arbeiten?
Das sind einige Städte und Gemeinden hier im Saarland. Merzig, St. Wendel, Riegelsberg, Püttlingen, Wattgassen. In jeder dritten Kommune ist der Frauenanteil bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mittlerweile höher als der Männeranteil. Und ganz besonders stechen hier Ottweiler und Wallerfang raus. Da sind 2/3 aller Beschäftigten Frauen.
Interessant, woran liegt das?
Also die Arbeitsagentur sagt, das hat vor allen Dingen mit den größeren Arbeitgebern vor Ort zu tun. Und das hat man mir auch in Wallerfang bestätigt. Dort ist es sogar relativ eindrücklich. Es gibt dort einen großen Arbeitgeber in Wallerfang, das ist die Sophienstiftung. Die hat ein Seniorenheim, Kinderheim, Geriatrie, Psychiatrie. Und das sind alles Branchen mit traditionell sehr hohen Frauenanteilen. Und dann gibt es noch das Rathaus, die Verwaltung. Auch da haben wir im Saarland relativ hohe Frauenanteile. Und dann noch ein Fallschirmhersteller. Und das war's. Ansonsten gibt es dort in Wallerfang keine größeren Betriebe, die das hätten wieder ausgleichen können. Die haben zum Beispiel auch nicht wie Nachbargemeinden ein Gewerbegebiet. Das gibt es dort nicht.
Und da wären dann eher wahrscheinlich Männer beschäftigt im Gewerbegebiet. Aber in Ottweiler ist das doch anders. Da fallen mir direkt die Baufirma OBG ein und die Ottweiler Druckerei zum Beispiel. Das sind ja Branchen mit hohen Männeranteilen. Warum sind die Frauen dort trotzdem in der Mehrzahl? Ja,
in Ottweiler gibt es einen Sondereffekt. Dort hat nämlich der Schwesternverband, der ist überregional tätig, der hat dort aber seinen Sitz und fast 1400 Beschäftigte in Ottweiler gemeldet. Viele arbeiten dann auch tatsächlich in Heimen Ottweiler. Sie haben einen relativ hohen Pflegeheimanteil in Ottweiler. Aber es sind auch mehrere hundert Beschäftigte, die zwar dort gemeldet sind, aber dann an anderen Standorten arbeitet. Und das verzerrt so ein bisschen die Statistik.
Reden wir nochmal über die Männer, denn es gibt ja auch einige Städte, in denen der Männeranteil besonders hoch ist, oder?
Ja, also quasi das Spiegelbild zu Ottweiler und Wallerfang, nur halt mit 2/3 Männeranteil. Das sind Dillingen und Freisen.
Dillingen ist klar, da spielt bestimmt die Dillinger Hütte eine Rolle, tippe ich mal, oder?
Ja, aber nicht nur. Es gibt auch andere größere Industriebetriebe dort, zum Beispiel die Barzwerke, die Dillinger Fabrik Gelochter Bleche, Stahlbau Schäfer. Das sind allesamt Branchen mit extrem hohen Männeranteilen. Teilweise liegt in der Industrie oder am Bau bei über 90%.
Und in Freisen ist es dann auch die Industrie?
Ja, also Freisen hat mit Hörmann und der Rüstungsfirma KNDS auch überdurchschnittlich hohen Industrieanteil. Und generell sieht man die Tendenz im Saarland dort, wo es viele Industriebetriebe gibt, gerade in eher kleineren Städten. Dort haben wir auch tendenziell einen höheren Männeranteil. Je größer die Städte werden, umso mehr gleicht sich das Ganze dann wieder aus.
Und wie ist das dann hier in Saarbrücken? 50-50?
Ja, also fast. Wir haben 52% Männer, 48% Frauen. Kann man es halt auch schön erklären. Wir haben auf der einen Seite die großen Industriearbeitgeber wie ZF, einer der größten überhaupt im Saarland. Und dann auf der anderen Seite aber 2 große Krankenhäuser, viel Einzelhandel und dann natürlich die Landes- und die Stadtverwaltung, auch wieder Branchen, wo tendenziell mehr Frauen beschäftigt sind.
SR-Reporter Thomas Braun mit ein paar Einblicken in die Männer- und Frauenarbeitswelt hier im Saarland. Sehr interessant. Wenn Sie wissen wollen, ob die Männer oder Frauen an Ihrem Arbeitsort in der Mehrheit sind, schauen Sie einfach auf unsere Karte auf sr3.de. Da haben wir auch nochmal die typischen Männer- und Frauenberufe im Saarland zusammengestellt. Wer in Städten nach bezahlbarem Wohnraum sucht, wird kaum noch fündig. Das liegt unter anderem auch daran, dass kaum noch neu gebaut wird. Das Angebot bleibt also gering. Klar, das treibt die Preise hoch und das merken auch die Bauunternehmer immer mehr. Der AGV Bau Saar, also der Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft, der schlägt jetzt Alarm. Eine Befragung bei seinen Mitgliedsunternehmen habe gezeigt, die Lage ist schlecht und das nicht nur beim Wohnungsneubau. Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Peter, wie ist denn die Lage auf dem Bau hier im Saarland?
Tja, also der Verband spricht von einer Krise, vor allem beim Wohnungsneubau im Saarland. Die Auftragsbücher sind leer, Besserung sei auch nicht in Sicht. Dieser schlechte Trend, der hält jetzt auch schon länger an. Das belegen auch Daten des Statistischen Landesamts. Demnach ist die Zahl der neu genehmigten Häuser in den vergangenen 4 Jahren um knapp 3/4 zurückgegangen. Vergangenes Jahr wurden im Saarland nur noch 280 Neubauten genehmigt. Und das spürt dann natürlich logischerweise auch diese Bauwirtschaft.
Was sind denn die Hauptgründe, dass es so hakt?
Also wie so oft sind das natürlich gleich mehrere Aspekte, das erläutert Klaus Erhardt, der Präsident des AGV Bau Saar.
Wir bauen zu teuer in Deutschland, es kann sich keiner mehr leisten. Wir brauchen da Programme, wir brauchen Förderprogramme, verlässliche Förderprogramme. Wir müssen deregulieren, wir müssen preiswerter bauen und ein großer Teil verursacht auch die Bürokratie. Da muss auch etwas getan werden.
Also ein ganzer Blumenstrauß an Problemen. Bauen ist kurzum zu teuer, zu langwierig und zu kompliziert. Ein Beispiel dazu noch, die Kosten für den Quadratmeter sind laut Verband seit 2016 um 1.700 Euro auf 4.400 Euro gestiegen, haben sich also fast verdoppelt. Das hängt natürlich mit den gestiegenen Energiekosten nach Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zusammen, aber auch mit strengen Vorgaben beim Neubau, Stichwort Isolierungen. Die sind laut Bauwirtschaft sehr teuer, hätten aber dann keinen so großen Nutzen, wenn man sie jetzt wirklich nochmal versucht weiter auszureizen. Die neue Bundesregierung müsse deshalb schnellstmöglich die Genehmigungsverfahren beschleunigen und die rund 20.000 baurechtlichen Vorschriften deutlich verringern. Positiv sei hier aber zu nennen die neue Landesbauordnung. Die soll ja vermutlich in den kommenden Wochen schon offiziell in Kraft treten und hier sei beispielsweise der Bereich Brandschutz schon deutlich entschlackt worden. Auch verlässliche Förderprogramme könnten helfen, beispielsweise um das Wohnen auf dem Land wieder attraktiver zu machen. Alle wollen ja im Moment in die Städte. Mhm. Mit Blick auf immer mehr freistehende ältere Häuser auf dem Land fordert die Bauwirtschaft beispielsweise ein Programm, um diese Gebäude in Mehrfamilienhäuser umzubauen und sie so dann in einem Abguss auch nochmal energetisch zu erneuern. Denn gerade hier bei diesen älteren Häusern, da stecke doch noch sehr viel mehr Potenzial in Sachen Klimaschutz.
Die Baubranche ist ja auch für Straßen und Brücken zuständig. Da gibt es ja zurzeit viele Baustellen im Saarland. Also das können wir alle bestätigen, glaube ich. Wie sieht die Lage da aus?
Ähnlich schlecht, muss man sagen. Die Infrastruktur ist laut Bauwirtschaft an vielen Stellen marode. So seien etwa 40 Brücken im Saarland zeitnah sanierungsbedürftig. Und das sind nur Brücken von Bund und Land. Also die der Kommunen sind da noch gar nicht mitgezählt. Der Straßen- und Brückenbau ist von Bund und Land chronisch unterfinanziert, sagt Dirk Emser. Er ist Vorstandsmitglied des AGV Bau Saar.
Wir werden in den nächsten Jahren viel tun müssen, um nicht das System zum Kollaps zu bringen. Ja, Kollaps heißt aber in dem Fall Brückensperrungen, ja, Streckensperrungen, damit einfach nichts passiert, sondern dass wir, es wird aber zu weiteren Umfahrungsstrecken führen. Ja, das wird deutlich volkswirtschaftliches Problem geben und das gilt es zu vermeiden und dazu muss man die Infrastruktur angehen.
Ja, schon heute müssten zum Beispiel Schwertransporte im Saarland häufig große Umwege in Kauf nehmen, weil sie gewisse Brücken eben nicht mehr befahren dürfen. Der Verband fordert, die Politik muss da jetzt wirklich schnell ran und die Lkw-Maut, die soll auch eben vollumfänglich in den Straßenneubau fließen und damit nicht andere Steuerlöcher gestopft werden. Da das wohl nicht ausreichen wird, sollte man auch nochmal ernsthaft über die Pkw-Maut nachdenken. So könnte das Straßensystem dann nach dem Verursacherprinzip finanziert werden.
Dreiviertel weniger Neubauten im Saarland und 40 zeitnahe Brückensanierungen, die gebraucht werden. Das ist so die Bilanz der saarländischen Bauwirtschaft. Peter Sauer hat uns auf den neuesten Stand gebracht, hier in der Region am Nachmittag auf SR3. Das Thema Migration bestimmt den Wahlkampf. Jedes Fernsehduell beginnt damit. Von jeder Partei ist klar, wo sie bei diesem Thema steht. Aber Flüchtlinge und Asyl stehen bei den Menschen aktuell nur auf Platz 4 der wichtigsten Wahlkampfthemen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des ZDF-Politbarometers. Diese Umfrage ist bis vergangene Woche Donnerstag ausgeführt worden. Die Parteien im Saarländischen Landtag, die positionieren sich unterschiedlich dazu, dass das Thema Migration den Wahlkampf so dominiert. SPD und CDU im Saarländischen Landtag finden es falsch, dass Migration zu einem der bestimmenden Wahlkampfthemen geworden ist. Für die AfD-Fraktion ist das Thema Migration zu Recht so präsent im Wahlkampf. Aus dem Landtag Aaron Klein für SR3, die Region am Nachmittag.
Für die SPD-Fraktion im Landtag ist klar, warum das Thema Migration im Wahlkampf so heiß gekocht wird. Die jüngsten teilweise islamistischen Anschläge seien schuld. Aber die Menschen empfänden andere Themen eigentlich als wichtiger, sagt SPD-Fraktionschef Ulrich Commerson.
Insofern, warum das so ist, vielleicht, weil es irgendwie mal wieder Mode ist, Sündenböcke zu suchen, statt darüber zu reden, wie man die Probleme in der Sache angehen kann.
Für ihn sei zum Beispiel das Thema Klimaschutz viel wichtiger. Zudem müsste man sich fragen, so Commerson weiter, wem die Anschläge politisch in die Tasche spielten.
Ich will hier keine Verschwörungstheorie festmachen, aber wir wissen, wie Islamismus funktioniert. Islamismus funktioniert genauso, wie rechte Hetze auch funktioniert. Insofern muss man sich langsam schon mal die Frage stellen, ob nicht diejenigen, die jetzt furchtbarerweise am meisten davon profitieren, sogar teilweise das auch noch mit befördert und unterstützt haben.
In Bezug auf die Asylpolitik Politik solle das Asylrecht nicht verschärft, sondern konsequent umgesetzt werden, so Commerçant. Auch für den Fraktionschef der CDU im Landtag, Stefan Toscani, sind die Anschläge der Grund, warum die Asylpolitik ein so großes Wahlkampfthema geworden ist.
Also es ist nicht irgendwie ein Thema, das aus dem Nichts künstlich hochgezogen wird, sondern die Realität, die traurige Lebenswirklichkeit in Deutschland, Stichwort Anschläge, gibt uns das Thema auch ein Stück vor.
Aber Toscani sieht ein anderes Thema auch ganz oben auf der Agenda.
In meiner Wahrnehmung ist sowohl das Thema Migration als auch das Thema wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, sind das die beiden Hauptthemen. Denn ohne eine funktionierende Wirtschaft können wir uns auf Dauer den Sozialstaat nicht leisten, können wir uns die vergleichsweise hohe soziale Absicherung nicht leisten.
Der AfD ist das Thema Asyl und Migration bekanntermaßen wichtig. Dass das Thema auch im Wahlkampf so breit diskutiert wird, ist für den AfD-Fraktionschef im Landtag Josef Dörr der Lage angemessen.
Es ist der Lage angemessen schon seit einigen Jahren. Nur ist es ja bedauerlich, dass unsere Politiker, die in der Verantwortung sind, dass die immer solche Ereignisse brauchen, die ihnen das deutlich vor Augen führen und auch der Gesamtheit der Bevölkerung deutlich vor Augen führen, dass da etwas nicht stimmt. Das Thema ist ein Thema seit mindestens 10 Jahren und es wird auch nicht gelöst werden, mit der jetzigen Regierung sowieso nicht. Und mit der Regierung, die in Aussicht steht, sieht es auch sehr schlecht aus.
Die CDU redet zwar mittlerweile über Migration wie seine AfD, so Dörr, sie wolle aber gar nicht entschlossen handeln. Die SPD im Landtag will lieber über Klima statt Migration reden, die CDU am liebsten über die Wirtschaft. Für die AfD-Fraktion ist das Kernthema ihrer Partei auch das Wahlkampfthema.
Die Parteien im saarländischen Landtag zum Thema Migration, das den Wahlkampf dominiert. Derzeit Aaron Klein war das. Dankeschön. Die Sonstigen oder auch die Anderen, so heißen die kleinen Parteien oft in den Umfragen. Dabei sind die zahlenmäßig bei der Bundestagswahl am Sonntag gut vertreten. Von den 29 Parteien, die zur Wahl stehen, sind 21 kleine Parteien. Da sind auch viele Unbekannte dabei bei den 21. Die Partei für Verjüngungsforschung zum Beispiel oder die Partei des Fortschritts. Heute Abend im Ersten, da haben Sie die Chance, sich ein Bild zu machen von den kleinen Parteien in einer Dokumentation. Und eine der Autorinnen ist meine Kollegin SR-Reporterin Sabine Wachs. Sabine, 21 Parteien habt ihr besucht. Für was stehen die?
Ja, das sind Parteien quer durchs politische Spektrum. Also Parteien von ganz links außen. Zum Beispiel haben wir besucht die Sozialistische Gleichheitspartei, die eine sozialistische Revolution will. Dann gibt es Parteien weit rechts der Mitte. Wir waren beim Bündnis Deutschland oder auch bei der Werteunion, die sich selbst zwischen CDU, CSU und der AfD positioniert. Viele dieser kleinen Parteien, die besetzen aber auch Nischenthemen. Ich selbst war zum Beispiel bei der Partei Menschliche Welt im Oberallgäu. Das ist eine Partei, die mit Gruppenmeditation die Politik verändern will. Die sagt, sie will mehr Glück, Spiritualität und Liebe ins politische Leben bringen. Oder es gibt die Partei für Verjüngungsforschung. Da war ein Kollege von mir, die wollen zum Beispiel mit moderner Wissenschaft und künstlicher Intelligenz das ewige Leben erreichen. Es gibt diese Nischenparteien, aber eben auch Parteien, die schon in Landesparlamenten und auch in Landesregierungen sitzen, zum Beispiel das Bündnis Deutschland, das ist in Bremen in der Bürgerschaft, oder die Freien Wähler, die sitzen in der bayerischen Landesregierung. Die sind dann natürlich auch politisch breiter aufgestellt und zum Teil auch professioneller aufgestellt, weil die meisten kleinen Parteien, die haben keine wirkliche Profistruktur. Da sind es die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren.
Du sagst es gerade, viele kleine Parteien bestehen nicht aus Berufspolitiker, die haben wenig Geld und müssen alles in Eigenregie machen. Ja, und dann kam ja auch noch die vorgezogene Wahl dazu. Was haben die Parteien denn gesagt? Wie herausfordernd war dieser Wahlkampf für sie?
Es war generell schwierig für die Parteien. Es war Winterwahlkampf oder es ist noch Winterwahlkampf, über Weihnachten dann meistens im Regen, im Schnee. Das ist nicht angenehm, aber für die kleinen, oft unbekannteren Parteien war es noch ein bisschen härter. Die müssen ja noch viel mehr leisten als die Großen. Und generell gab es deswegen auch viel Kritik eben an den hohen Hürden, diesen Unterschriften, die 0,1% der Wählerschaft sein müssen, zu sammeln. Und einige Parteien konnten deswegen auch überhaupt nicht antreten.
29 sind es dann trotzdem geworden, insgesamt bei der Bundestagswahl. Die 21 Kleinen, die ihr vorstellt, die haben ja eigentlich kaum Chancen, über die 5% zu kommen und damit in den Bundestag. Warum würdest du sagen, sind die trotzdem so wichtig?
Es geht ja um Diversität, um ein breites politisches Landschaftsbild bei uns in Deutschland. Deswegen sind auch die kleinen Parteien wichtig. Sie vertreten dann oft auch Themen vehementer, die die großen Parteien nicht oder nur am Rande abdecken. Also zum Beispiel gibt es ja die Tierschutzpartei, die macht zwar eine linke Politik auch für Menschen, aber im Vordergrund bei denen steht ganz klar das Tierwohl. Dann gibt es Parteien wie Volt, das ist eine paneuropäische Partei. Das heißt, die existiert in ganz Europa und will eben nationale Politik in allen europäischen Ländern europäisch denken. Es gibt kleine Parteien, die können für Wähler durchaus eine Alternative sein, die sich in den Parteiprogrammen der Großen nicht wiederfinden, nicht repräsentiert fühlen. Aber auch das ist in unserem Film deutlich geworden. Bei dieser Wahl sind viele Menschen skeptisch, kleine Parteien zu wählen. Wir haben Umfragen gemacht in ganz Deutschland auf der Straße und viele Leute haben uns gesagt, ja, wir können uns vorstellen, eine kleine Partei zu wählen, aber nicht bei dieser Wahl, weil wir Angst haben, dass wenn wir eine kleine Partei wählen, die nicht über diese 5% kommt, dass dann unsere Stimme auch verschenkt ist. Und andere Leute haben uns aber auch gesagt, ja, vielleicht braucht es gerade jetzt einen Kurswechsel und vielleicht kommen neue Impulse in der Politik auch von den kleinen Parteien, die ja wirklich auch nur größer werden können, wenn sie erstmal von Leuten gewählt werden.
Und sonst so kleine Parteien vor der Bundestagswahl, so heißt die Dokumentation, unter anderem gedreht von meiner Kollegin Sabine Wachs und anderen SR- und HR-Reportern. Sie läuft heute Abend um 23.50 Uhr im Ersten. Wenn Sie nicht so lange aufbleiben wollen, gibt's jetzt schon in der Mediathek zu schauen. Kleine Parteien vor der Bundestagswahl.